gehört habt, ist jetzt oft genug. Vielen Dank für Textvorlesung und Einleitung. Thema Liebe. Ich habe es überschrieben, ein Mensch zum Gernhaben. Wie komme ich da drauf? 1. Korinther 13. Ich habe in meinem Leben viele Hochzeiten gehalten. Und ich kann euch sagen, dass definitiv von 2/3 der Paare, die ich getraut habe, die Leute entweder den Text als Schriftlesung haben wollten oder Verse daraus als Trautext. Problem. Dafür hat der Paulus den Text nicht geschrieben. War nicht für Hochzeiten bestimmt. Definitiv nicht. Und hat mit Hochzeiten vielleicht gar nicht so viel zu tun, wie wir denken oder meinen, es sollte sein. Ein Mensch zum Gernhaben, so habe ich als Thema formuliert, das klingt vielleicht ein bisschen befremdlich. Mein Gedanke dabei war aber, dass es nicht nur in diesem Kapitel, sondern im gesamten Korintherbrief um Menschen geht. Gemeinde und Menschen in ihrer Beziehung zueinander und miteinander. In Korinth gab es Gruppierungen. Leute, die einen mehr das, die anderen mehr das. Dadurch auch Spaltungen. Und es gab Leute, die unter dem Eindruck standen, dass ihre Erkenntnis, das wäre jetzt in meinem Fall meine Erkenntnis, momentan ein bisschen mehr ist und größer als eure. Und wenn das schon der Fall ist, dann wäre es ja bitteschön auch so, dann müsstet ihr auf mich mehr hören als auf jemanden anders. Und das hat in der Gemeinde nicht für Harmonie gesorgt, sondern eher für Zoff. Die Glaubensgeschwister waren sich bei all dem nicht immer so wohlgesonnen. In manchen Beziehungen hatten sie Rechtsstreitigkeiten und gingen damit vor öffentliche Gerichte. Haben sie sich da wirklich gemocht und geliebt? So wie man das ja eigentlich wissen sollte und annehmen sollte von Menschen, die geistbegabt und geisterfüllt sind und in der Gemeinde das Wort führen, die Gemeinde leiten wollen, eine bestimmte Gruppierung, in der wir mehr paulinisch, die anderen waren mehr wie die Petrus, und die hauptsächlich auf Christus orientiert waren, waren sowieso die Besseren. Ja, das war ein Problem. Ein Mensch zum Gernhaben. Haben sie sich wirklich gemocht in Korinth, die Leute untereinander? Haben sie sich gegenseitig gern gehabt? Ihr dürft euch das selber beantworten. Momentan sind wir ja in einer Auslegungsreihe und ich habe jetzt einfach das Privileg, dass mir der 1. Korinther 13 zugeschoben ist, also kein Auswahltext nach meinem Wunsch, sondern eine Zuordnung von Björn aufgrund so und so ist es. Das letzte Mal, als Björn über 1. Korinther 12 gesprochen hat, über die Gaben, ging es darum, jeder hat eine Gabe, keiner ist ohne und alle Gaben miteinander wirken zum gemeinsamen Nutzen, um das so miteinander aufzubauen. Und dieses Kapitel 12 schließt der Apostel Paulus ab mit dem Vers, den Claudia bereits gelesen hat, wo er dann sagt, bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde und dem Leib am meisten nützen. Und ich will euch noch einen Weg zeigen, der größer oder eigentlich über das hinausgeht und darüber hinausführt. Und dann zeigt er in Kapitel 13 das Kapitel von der Liebe und endet das und führt dann Kapitel 14, Vers 1 an, strebt also nach dieser Liebe. Das heißt, da liegt etwas drin, wo für uns etwas nachzueifern ist, wo wir etwas davon lernen und ja, gewinnen können, was unser Leben bereichert. Und deshalb ist dieses 1. Korinther 13 ein wichtiges Verbindungsstück in dieser ganzen Einheit, was das zusammenhält. Und die Liebe macht letztlich erst die Geistesgaben wirklich funktionsfähig. Ernst Moritz Arndt, der hat wohl mal den Spruch geprägt, was die Liebe nicht bindet, das ist schlecht gebunden. Den Vers habe ich manchen Leuten zur Hochzeit gesagt, was die Liebe nicht bindet, ist schlecht gebunden und was die Liebe nicht zusammenhält, das kann auch irgendein Treueversprechen im Endeffekt nicht halten. Auch nicht, wenn man es unterschreibt. Alles nur Makulatur. Im Endeffekt muss etwas von Herzen kommen, daraus gehen. Okay, also, zunächst mal noch eine Beobachtung vorweg. Für alle, die so ein bisschen bibelbewandert sind, im Römerbrief Kapitel 5 schreibt der Paulus, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und in Galater 5, das hat Claudia bereits vorgelesen, als der Merkvers für diese Woche, wird die Liebe als erste angeführt unter der Frucht des Geistes. Da schreibt er, die Frucht des Geistes aber ist, oder das, was der Heilige Geist in uns als Frucht hervorbringt, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut und dann kommen diese ganzen Dinge. Daraus mein Schluss, dass Frucht ist immer ein Produkt, sage ich mal, von Wachstum. Das ist ein Prozess. Und deshalb würde ich jetzt die Liebe nicht unbedingt als unter die Geistesgaben einordnen, als hier, gib mir die Gabe, dann habe ich sie auf dem Teller und kann sie austeilen, so wie ich sie brauche oder möchte. Sondern wenn das ein Prozess ist, ein Wachstumsprozess, den Gott durch seinen Geist in mir befördert und reifen lässt, dann gilt es da, wie der Paulus schreibt im Epheserbrief, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken an dem, der das Haupt ist, Christus. Das heißt also, die Liebe wächst auch in dem Maße, wie wir an Jesus und mit Jesus verbunden sind. In Johannes 15 sagt Jesus, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt also, die Wirksamkeit und das Wachstum der Frucht ist eigentlich das Geheimnis dafür, die organische Verbindung mit Jesus. Mit ihm viel Frucht, ohne ihn nichts. Das ist so, wie es zunächst mal hier steht. Und noch eine letzte Auffälligkeit, einfach für die, die gerne ein bisschen Bibel lesen und ein bisschen mal was Neues erkennen wollen. Eine Erkenntnis, die mir aufgefallen ist, der Paulus schreibt, in fast jedem Kapitel des 1. Korintherbriefes sind irgendwelche direkten Bezüge zu Jesus. In Kapitel 13 ist kein einziger Christusbezug. Könnt ihr zu Hause heute Nachmittag mal durchlesen, mal herausfinden, ob das tatsächlich so stimmt, was euch der Heinrich hier einschenkt. Aber kein direkter Christusbezug auf Jesus. Paulus schreibt hier einfach und menschlich über ein Thema oder über eine Wahrheit, die jeder kennt, die jeder versteht. Weil man über die Liebe auch mit Nichtchristen oder mit Leuten anderer Konfession oder anderer Religion, über die Liebe kann man mit jedem reden. Aber hier geht es jetzt nicht um die Verständigung mit irgendwelchen Leuten über irgendein Thema, über das man mit jedem sprechen kann, sondern hier geht es jetzt um das, was der Geist Gottes in einem Menschen bewirkt und wie sich das in unserem Miteinander dann gestaltet und zeigt. Paulus Anliegen ist, dass die Liebe hier vor Rivalität, vor Überheblichkeit und auch vor Selbstdarstellung bewahren soll. Die Frage ist, wer ist denn hier gemeint mit diesem Text? Der Paulus redet in Ich-Form, wenn ich mit Menschen oder auch mit Engelszungen rede, wenn ich alle Gaben hätte, wenn ich dies und das mache, ich, ist das nur eine Fiktion? Oder steckt dahinter möglicherweise die Erkenntnis über die Liebe kann man nicht abstrakt schreiben oder die Liebe definieren als eine Sache, wie ein Instrument oder ein Ding, Gitarre oder irgendetwas. Da hast du Liebe und dann kannst du es beschreiben. Geht so nicht. Was nützt es denn, wenn ich viel weiß, wenn ich viel kann, wenn ich viel tue und habe die Liebe nicht? Paulus sagt hier, ein hohler Klang. Denke ich so an, als wir in Johannesburg waren, haben in der Nachbarschaft eine Religionsgemeinschaft das Grundstück gekauft. Das war ein bisschen niedriger als unseres. Wir konnten von oben runter gucken. Und die haben da jeden Morgen so einen Singsang gemacht, hatte ich das genannt, und ein Geklimper. Da sind die um so eine Weihrauchschale rum getanzt und haben immer ihr Zeug gesungen und mit Tambourins und mit Klamblamblam und Klingeling und stundenlang. Und dann habe ich zu Franziska gesagt, das erinnert mich so an den Elia und die Baalspriester. Sie haben auch stundenlang getanzt, gesungen, geklimpert und gen Himmel gerufen. Und was hat es bewirkt? Nix. Liebe, so wie Paulus sie hier in 1. Korinther 13 beschreibt, zeigt sich in Beziehung zum Nächsten. Liebe ist immer beziehungsorientiert. Hat immer mit meinen Mitmenschen zu tun. Da geht es vom Ich zum Du. Zu meinem Gegenüber. Gottfried Vogt, ein Homiletiker des letzten Jahrhunderts, der sagte, da ist die Liebe ein Denken vom anderen her und ein Leben auf den anderen hinbezogen. Liebe ist dann das Aufgeschlossensein für meinen Nächsten und die Hingabe an ihn und sie besteht darin, dass man es mit einem Menschen gut meint und ihm wohltut. So sagt er das. Na gut, das kann man am Schreibtisch so schreiben. Und ich habe mich gefragt, ein Mensch zum Gern haben, so habe ich das als Thema formuliert. Wer ist er denn, dieser Mensch zum Gern haben oder wie ist er? Paulus schreibt dann in diesem Kapitel, der Mensch, der wäre dann langmütig oder geduldig, freundlich, nicht neidisch, nicht prahlerisch, er ist nicht eingebildet, er benimmt sich nicht ungehörig, er ist nicht egoistisch, er lässt sich nicht zum Zorn reizen, er rechnet das Böse nicht an, er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, er freut sich aber an der Wahrheit, er erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er duldet alles. Oh. Und dann gucke ich in den Spiegel und sage, Heinrich Weidmann, das bin ich nicht. Diese Eigenschaften, die gehen doch über das Moralische weit hinaus. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir alle zugeben, davon mangelt es an der Stelle oder an der Stelle bei jedem Einzelnen von uns irgendwo und irgendwie. Sind wir ehrlich und machen wir uns nichts vor. Wir müssen nicht frömmer sein und heiliger als die Heiligen. Wir waren jetzt mal in der Schweiz in Einsiedeln. Das ist eine riesige Wallfahrtskirche, die größte in der Schweiz. Und die ist bekannt für ihre schwarze Madonna, die da drin steht. Das ist eine Heilige angeblich. Eine Marienfigur. Aber die ist aus Holz, die bewegt sich nicht. Die tut nichts, die macht nichts. Aber Leute sind davor so hin und weggerissen, dass sie meinen, jetzt haben sie es definitiv in sich. Ja, wie ist der Mensch zum Gernhaben? Steht er dann da irgendwo auf einem Podest aus Holz geschnitzt? Die Leute, die können auch nichts. All die Eigenschaften, die der Paulus hier in 1. Korinther 13 nennt, das sind keine Gaben, sondern es sind Verhaltensweisen. Wie Menschen miteinander umgehen, wie man sich zueinander und miteinander verhält und ich erkenne, wenn diese Art zu leben sich bei mir durchsetzen soll, dann muss ich nicht nur mein Verhalten ändern, sondern da muss in der Mitte von mir etwas Entscheidendes passieren. Ich muss anders werden. Denn das Problem der Liebe bin ich. Das Problem der Liebe ist möglicherweise auch der andere. Einen Menschen zu lieben, der mir wohltut, der mich erfreut, mit dem ich ein guter Freund bin, das fällt jedem leicht. Aber der zu liebende Nächste ist meistens ein sehr schwieriger Mensch. Wobei ich den Eindruck habe, dass der Nächste von mir das Gleiche denkt. Der Heilige ist ein bisschen kompliziert. Es ist nicht so einfach, mit ihm auszukommen, wenn der seinen dicken Kopf durchsetzt, den er manches Mal hat. So, der zu liebende Mensch ist immer ein schwieriger Mensch. Und deshalb die Konkretion der Liebe hat es meist mit schwer zu verkraftenden anderen zu tun. Das hat schon der Herr Jesus gewusst und gesagt, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Das tun auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern oder zu den Glaubensgeschwistern freundlich seid, was tut ihr da Besonderes? Das tun die Heiden auch. So gut zu guten Leuten sein, das können viele. Aber den unangenehmen Menschen zu lieben, das ist dann eher schon problematisch. Und so erinnert der Paulus, wir sollten hier nicht wählerisch sein und uns nur die aussuchen, die uns gefallen und denen dann liebevoll und freundlich begegnen. Paulus erinnert in diesem Kapitel, dass die Liebe sich nicht erbittern und zum Zorn hinreißen lässt, auch dann nicht, wenn ihr der andere schrecklich auf die Nerven geht. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Liebe ist dann weg, wenn Reiz und die nervliche Anspannung so hoch sind, dass bei uns die Sicherung durchbrennt. Und bei mir sind dann schon oft durchgegangen und dann hinterher denke ich, Heinrich, war das jetzt wirklich gut? Und wie mein Schwiegersohn mal sagte, als ich jemanden mit dem Fahrrad angeklingelt habe von hinten, war das jetzt nötig? Ihr lächelt so ein bisschen, das heißt, ihr habt es kapiert. Dankeschön, ja. Und dann hat die Liebe die besondere Fähigkeit, dass sie das, was andere uns zugefügen oder zugefügt haben, dass sie das nicht an- oder aufrechnet. Sie führt also kein Buch, keine Buchhaltung über das, was andere machen. Ich hatte mal in einer Predigt eine Karikatur von Tiki Küstenwache gezeigt. Da schleppt einer so viele Kartons aufeinander gestapelt und trägt da schwer. Und da steht dann immer drauf, was du mir letzte Woche getan hast und was du vorige Woche gesagt hast und was du letztes Jahr verkehrt gemacht hast und so. Und Tiki Küstenmachers Fazit unten drunter, wer anderen nachträgt, hat viel zu schleppen. Mit der Erkenntnis dahinter, der andere lief vor ihm her, der hatte überhaupt keine Schwierigkeiten. Der andere merkt das ja nicht, wenn du ihm anrechnest und Dinge nachträgst. Der andere läuft frei, der dir das möglicherweise irgendwann mal zugefügt hat. Aber du hast ein Problem damit. Du trägst schwer nach und du wirst dem Menschen jedes Mal, wenn du ihm begegnest, steht das als eine Mauer zwischen dir und ihm. Das heißt, da hat die Liebe schlechtes Spiel. Dieser zu liebende Nächste ist für dich ein Tabufall in diesem Fall. Das heißt, wer hat denn jetzt ein Problem mit der Liebe? Der andere oder du? Das Problem der Liebe bin ich. Das ist hier eine der Grunderkenntnisse. Und die Frage ist, wie kann das anders werden? Und da mein Gedankenansatz, die Liebe verändert das Wie. Ich habe schon gesagt, es ist ja nicht ein Ding oder eine Sache, um die es geht, sondern Paulus beschreibt sie wie Eigenschaften einer Person. Und dann erkenne ich beim sorgfältigen Hinhören, die Liebe verändert das Wie. Wie ich lebe, wie ich rede, wie ich mit mir und auch mit anderen umgehe, das macht die Liebe anders. Und wie ich mit denen umgehe, die mir nicht gerade meine besten Freunde sind, da sagte Hab Geduld. Heinrich, nimm mal den Fuß vom Gas. Fahr ein bisschen langsamer. Gib dem anderen auch eine Chance. Sei geduldig, freundlich, nicht so aggressiv. Wie gehe ich mit denen um, die mir Böses zugefügt haben? Ich will ihnen das Unrecht nicht anrechnen. Ich habe keinen Bleistift gespitzt, weder in der Hand noch im Gedächtnis, und ein Papier, wo ich das aufschreibe. Trag das Fehlverhalten nicht nach, sondern ich will der sein, der den ersten Schritt zur Versöhnung geht. Auf den anderen zu und mit ihm mal sprechen. Du, ich habe das so und so empfunden. Werde mal ehrlich. Und dann versteht der andere auch besser, wie er auf mich wirkt und ich auf ihn wirke. Wie gehe ich mit mir selber um? Ich will mich nicht selber in den Mittelpunkt stellen. Geht immer nicht nur um meine Bedürfnisse oder auch das Verlangen, anderen was zurückzuzahlen. Ich will mich nicht verbittern lassen. Und wie gehe ich mit meiner Welt um? Da will ich mich dafür einsetzen, dass es gerecht ist. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Ich sage die Wahrheit. Aber wir haben den Vorteil, dass wir die Wahrheit in Liebe sagen können und nicht einfach einem die Wahrheit vorknallen. So soll es sein. Paulus gibt eine Einschränkung, die Liebe Stückwerk. Auch für uns leben wir damit, dass wir immer nur bruchstückhaft Dinge gut hinkriegen. Dass es nicht immer so gelingt, wie es gelingen sollte. Stückwerk. Wir sehen es jetzt wie in einem Spiegel. Ein Spiegel ist kein Fernglas, sondern ein Spiegel hält eine Rückschau, guckt mich an. Aber der Spiegel zeigt mir nie das volle und das ganze Bild. Wenn das Vollkommene kommt, sagt Paulus, wir leben auf ein Ziel hin, dann werden wir erkannt und sind auch erkannt. Und dann kriegen wir mal das Ganze zu sehen. Aber bis dahin ist es für mich ein Trost, mit dem Stückwerk zurechtzukommen. Und das soll mich jetzt nicht abhalten zu sagen, dann muss ich es nicht probieren. Doch, im Gegenteil, ich fange damit an und es geht weiter, strebt nach der Liebe. Der Paulus sagt, ihr könnt da tatsächlich etwas bewirken und der Geist Gottes wird in euch dieses Wachstum fördern. Und wenn ihr in der Gemeinschaft mit Jesus lebt, wird das Zusammensein mit Jesus euch so prägen und formen, dass ihr ein Mensch werdet, zum Gern haben. Ich bin überzeugt, Gott möchte in jedem von uns diese Liebe und diese Liebesfähigkeit entwickeln. Und ich möchte euch mit einem Beispiel zum Abschluss ermutigen. Während unserer Dienstjahre in Pretoria hatte ich zweimal im Monat immer einen Gottesdienst an einem Außenort zu halten. 75 Kilometer von Pretoria entfernt. Da habe ich um 9 Uhr Predigt gehalten in Pretoria. Wenn ich Amen gesagt habe, habe ich den Leuten Tschüss gesagt, raus ins Auto. Bin die 75 Kilometer gefahren, um 11 Uhr ging es am anderen Ort an. Da kam ein Mann hin, der hieß Wolfgang, alleinstehender Mann, hatte keinen kirchlichen Hintergrund und der kam regelmäßig da zu diesem Gottesdienst. Da waren wir eine kleine Gemeinde, 20, 30 Leute meist zum Gottesdienst, viel mehr waren wir da nicht, hatten eine Kapelle, die wir da mieteten. Und eines Tages ist dieser Wolfgang nach der Predigt aufgestanden und kam nach vorne und sagt, ich muss mal was sagen. Was die Gottesdienste und das Zusammensein mit euch mir bedeuten. Ich komme gerne her und ich höre das und das, was ich hier höre, arbeitet in mir und verändert etwas in mir. Und ich möchte jetzt als Dank das einfach mal sagen und etwas zurückgeben. Und dann hat er eine Kiste aufgemacht und holt eine Geige heraus. Der Wolfgang war ein Geigenspieler in irgendeinem, was weiß ich, Konzert oder so, eine Band hat er da gespielt. Und dann sagt er, ich kenne keine kirchlichen Lieder, aber ich möchte euch ein Lied vorspielen, das passt auch in die Kirche. Und dann hat er noch so einen alten Kassettenrekorder dabei gehabt, mit der Scheibe, so ein CD-Spieler. Und sagte, ich spiele von der CD den Text als Gesang und die Melodie spiele ich euch als Geige vor, als ein Dankeschön an euch als Gemeinde. Tja, als er das vorspielte, da waren wir alle sprachlos und tief berührt. Da haben wir verstanden. Liebe ist nicht nur ein Wort. Liebe ist Aktion. Und Liebe hat einen Namen. Lest das Kapitel mal durch. Ich sage, es ist kein direkter Christusbezug, habe ich euch am Anfang gesagt. Aber lest es mal. Im Prinzip malt der Paulus ein Porträt von Jesus. Jede Einzelheit passt auf Jesus haargenau. Und wenn dieser Jesus mit seiner Liebe in deinem und in meinem Herzen ist, wird er uns verändern. Und du wirst nicht mehr der gleiche sein. Und die Welt um dich herum wird auch verändert. Du wirst ein Mensch zum Gern haben. Und du siehst in deinen Menschen, in deinen Mitmenschen auch Leute zum Gern haben. Und das wünsche ich dir und mir und uns zusammen. Amen.